Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emovotion. Ja, was ist jetzt eigentlich mit dem Verbrenner aus? Kommt es oder kommt es nicht? Wir sprechen darüber.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel, mit dabei ist Julia Maulhardt. Grüß dich, Julia.
Hallo, Jerome.
Und nochmal Wolfgang Paul. Hi ho.
Hallo, Julia. Hallo, Jerome.
So, da sind wir wieder, auch nochmal in kleiner Runde. Und wir sprechen heute über das Verbrenner aus. Und solltet ihr eine E-Mail geschrieben haben zum Thema letztes Mal, Quo Vadis, Tesla, wir können die noch nicht beantworten, weil sie noch gar nicht bei uns gekommen sind. Wir zeichnen nämlich am gleichen Abend auf wie die letzte Folge. Aber wenn ihr was geschrieben habt, dann kommt das in der nächsten Folge. Falls ihr uns schreibt unter redaktion@e-movotion.de, da könnt ihr uns jederzeit kontaktieren. Unser Thema heute ist ja das Verbrenner aus. Und das ist ja so ein bisschen ein Hin und Her. Ich vertrete ja die Meinung, Verbrenner aus muss kommen, auf jeden Fall in Europa, weil sonst geht die Automobilindustrie baden. Dann geht sie kaputt, wenn wir das nicht machen. Oder seht ihr das anders, Wolfgang?
Ja, ich sehe das genauso, wie du das jetzt gerade anmoderiert hast. Es ist notwendig, es ist ja schon lange, lange beschlossen. Das ist ja nicht seit gestern, das wussten alle Firmen. Die meisten haben ja sich Gott sei Dank auch so geäußert, dass sie gerne auch dabei bleiben würden. Und dieses Hin und Her, wir haben es ja politisch gesehen, auch in Deutschland, dieses Rumgezerre an dem Käufer, der letztlich irgendwann dahinter steht, das bringt ja einfach nichts. Das bringt immer weitere Verunsicherungen. Wir haben das jetzt wieder gesehen, dann äußert sich der europäische Vize und sagt, ja, müssen wir mal gucken. Also das ist auch wieder so undefiniert. Nextmove hat ja gerade ein Video eingestellt. Die haben gesagt, es gibt dann drei Szenarien. Man könnte das verschieben, in die nächsten Jahre mit reinschleppen, das CO2 verrechnen. Man rechnet die dicken Brummer einfach raus, ja. Also da lache ich mich jetzt kaputt und sage, okay, schlimmer geht immer, ne? Also kommt aber der Vorschlag natürlich von wem? Vom VDI. Und die dritte Option wäre, man lässt es, wie es ist. Und ich glaube, dafür sollten wir auf jeden Fall stimmen und uns auch weiter stark machen.
Ja, dass die Lobbyarbeit natürlich klar jetzt getrieben ist, sehen wir doch alle. Mal wieder die Chance kurz vor Schluss nochmal irgendwie versuchen, alles in die Waagschale zu legen, was man irgendwie hat. Ich sag mal vorsichtig, auch Drohungen und keine Ahnung, was da nicht alles hinterkommt. Also das ist ja das letzte Aufbäumen, ne? So sage ich es einfach immer. Wenn ich überlege, wir haben mal angefangen mit der Elektromobilität, da hat das mit Klimaschutz noch überhaupt gar nichts zu tun gehabt. Da war es einfach irgendwie cool, nur elektrisch zu fahren. So, und wenn ich jetzt überlege, Nachhaltigkeit reinzubringen, das machen die Leute nicht freiwillig. Da braucht es einfach Gesetze für. Das ist leider so. Das habe ich nicht gesagt, sondern das hat jemand aus dem EU-Parlament gesagt, dass sich Nachhaltigkeit nur verordnen lässt. Und da habe ich so gedacht, ja gut, okay, aber ihr habt ja auch den Beschluss gefasst, das ist gut. Und ihr bleibt jetzt bitte auch dabei. Und das ist genau die Chance jetzt gerade, ich sag mal, auf den letzten Metern von Öllobby, von, keine Ahnung, Verbrennerindustrie, von allen, die sozusagen sich nicht mit Umweltthematiken auf den Schirm haben, da nochmal Veto einzulegen und zu protestieren, ist doch jetzt die letzte Möglichkeit und das letzte Aufbäumen. Ich denke, das ist nur nochmal die Flamme, die jetzt gerade nochmal lodert. Aber das wird 2025, 2026, 2027, wie auch immer eingeführt und dann stehen alle Leute da und müssen einfach handeln.
Aber leider machen die Medien das ein bisschen auch kaputt. Ich lese ja viele von diesen Autozeitschriften und jetzt hat ein Chefredakteur sogar seinen Senf dazu geschrieben und sagte im Endeffekt, ja, wir haben dort den sparsamen Diesel und da kann kein BEV den schlagen. Und das lesen ja auch Leute, natürlich am liebsten die Befürworter, ja, der Diesel-Dieter, der liest das und dem geht das natürlich runter wie das Erdöl, ne? Aus der Quelle und dann schauen die auf diese Leitfigur und sagen, wenn die das doch sagen, dann hat das doch bestimmt auch vielleicht sogar eine politische Motivation, da ist doch irgendwas im Busch, dass das doch wieder zurückgeht. Und dieses Rumgezerre, dieses auch in diesen Zeitschriften, dieses mediale Rumgezerre auch nochmal weiter an dem Kunden als Verlängerung, dieser Politik auch so ein Bild mitzutragen, wo wir genau wissen, es ist doch egal, selbst wenn man das um ein Jahr verschieben, um zwei, von mir so um drei Jahre, wir wissen doch, worauf das hinausläuft. Physikalisch hat das Auto gewonnen, das Elektroauto, das stellt den Verbrenner in den Schatten. Das hat von den TCO-Kosten, die werden immer wieder zitiert von irgendwelchen Fachexperten, ich glaube, du hattest auch so einen Artikel mal geschickt, ich habe ihn gelesen, die dann sagen eindeutig, diese Total Cost of Ownership, die beweist, dass das Auto bei weitem den Wagen schlägt. Dann kommen die Kritiker wieder natürlich, aber das Package vom CO2, ne? Da schreiben sich auch noch ein paar namhafte Journalisten immer noch die Finger wund und wollen das anzweifeln, obwohl das heute, glaube ich, in einer grünen Herstellung, also wenn wir davon ausgehen, dass der Strom wirklich absolut grün ist, dann kann man eine Batterie mittlerweile so herstellen, dass das Fahrzeug, ich glaube, nach 8.000 bis 12.000 Kilometer sein Package abgefahren hat. Also man kommt immer wieder in die Diskussion. Ich frage mich, warum muss man in dieser Zeit heute diese Diskussion noch führen? Weil sie verzerrt wird. Und diese kognitive Verzerrung, dann hat ein Großteil, muss sagen, diesen Anteil, hat ein Großteil diese Schuld, die kann man schon diesen medialen Dingen auf diese Zeitschriften, auf Journalisten, die abschreiben, der eine vom anderen, ne, der macht das sehr gerne. Und da kann man schon eine gewisse Schuld suchen.
Bei den Medien gucke ich mir immer ganz genau an, wer sponsert eigentlich diese Medien? Wo sind die verankert? Welche Firmen gehören noch dahinter? So, und dann weiß ich ganz genau, dass wenn irgendwo noch eine Mineralölfirma, der irgendwie einen Anteil hat, wo dann der Wind herweht. Also das muss man sich einfach bewusst machen, aber das macht man heute nicht. Man liest ja nur noch Überschriften, dann kommen plötzlich irgendwie drei Sätze zum Anteasern. So, und dann kommt die Paywall im besten Fall. So, und mehr wird ja schon eigentlich gar nicht gelesen. Und es wird zumindest auch gar nicht mal recherchiert. Und also es gibt Leute, die sind es mittlerweile auch leid, ganz ehrlich, zu recherchieren, weil du dich für alles rechtfertigen musst. Und ich sag mal, die einfache, wirklich einfache Lösung, die einfach nur Polemik hat, die ist doch schnell erzählt. So, und wir auf der anderen Seite müssen doch eigentlich dann argumentieren mit x-tausend Quellenangaben, warum, wieso, weshalb. Und das ist in dieser Lernkompetenz oder in der Medienkompetenz doch heute eigentlich das Problem. Und wenn ich dann zwei Medien gegeneinander stelle und der eine sagt A und der andere sagt B, dann muss ich doch in beiden Quellen eigentlich oder in beiden Medien quasi recherchieren, warum, wieso, weshalb A oder B gesagt wird.
Was mir eigentlich am meisten Sorgen macht, ist das Thema Vernunft. Also ich bilde mir ein, dass ich vernünftig bin. Deswegen habe ich mir vernünftigerweise Solarpanels aufs Dach gemacht und noch zusätzlich in den Garten, weil ich das vernünftig finde, den Strom selber herzustellen, statt ihn teuer zu kaufen, weil ich es vernünftig finde, den Strom regenerativ herzustellen und nicht irgendwie aus dem Kohlekraftwerk zu beziehen und so weiter. Ich finde das einfach vernünftig. So, ob das jetzt finanziell vernünftig ist, kann man da auch nochmal gucken, aber grundsätzlich bejahe ich das. Wobei die Gartenanlage hätte ich ja nicht machen müssen, das ist, sagen wir mal, Hobby. Das Gleiche mit der Elektromobilität, was ist denn vernünftig, wenn ich von A nach B möchte, und das möchte ich ja, was ist da die vernünftigste Art und Weise, wie ich das machen kann? Und wenn man alles einbezieht und alles sich anschaut, auch die Kosten, dann kommt man sehr schnell drauf, dass das vernünftigste Fortbewegungsmittel, wenn man darauf angewiesen ist, so wie ich auf dem Land, das Elektroauto oder die öffentlichen Verkehrsmittel, die bei mir aber nicht in Frage kommen, weil ich eben schnell von der einen Schule zur anderen Schule muss. So, funktioniert bei mir nicht. Muss also auf das Elektroauto oder aufs Auto umsteigen und da ist das vernünftigste das Elektroauto. Das Gleiche jetzt sehen wir auch im Ansatz bei den LKWs. Da hatten wir ja auch schon mal einen sehr interessanten Studiogast. Vernünftig wäre eigentlich, dass alle LKWs jetzt mit Elektro ausgestattet werden, weil das billiger ist, weil das funktioniert, das haben wir ja gesehen und so weiter. Vernünftig, so. Aber ich habe den Eindruck, gerade in der Politik und bei den Menschen spielt Vernunft zurzeit keine allzu große Rolle. Ja, also wir haben eine Partei in Deutschland, die gerade 20% bekommen hat bei den Wahlen, wo man ganz deutlich klar sehen kann, diese Partei ist nicht vernünftig. Mal abgesehen davon, dass sie rechtsextrem ist. Ja, da faselt eine Alice Weidel, wir müssen alle Windräder abreißen. Ja, obwohl die inzwischen 30% unserer Stromversorgung bereitstellen. Da wird gefaselt,
ist dass aber Atomkraft. Aus dem Kontext gerissen.
Naja. Da wird
dieser Artikel, genau okay. Der ist leider, also das muss ich jetzt sagen, ich habe mir den dann angeguckt, weil ich immer ein bisschen quer gucke und sage, die hat auf einem gewissen, das war ein Naturschutzgebiet, und da, und wenn, da haben die genau das rausfokussiert. Das finde ich heute immer so eine Gefahr.
Okay.
Kann man ja jetzt
gut, dann bin ich darauf reingefallen. Aber ja. Was sie auch gesagt hat, ist, dass die Atomkraft die billigste Art und Weise ist, Strom herzustellen. Ja. Und das ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Es ist einfach Schwachsinn. Und diese Partei faselt noch mehr Schwachsinn, was Elektromobilität betrifft. Und zwar vom Menschen im Gemeinderat bis hin zum Bundestagsabgeordneten. Ja, faseln einfach blödsinnigen Schwachsinn. Und jetzt könnte man ja sagen, ja gut, das ist in Deutschland so, aber es ist ja halt im Ausland auch nicht besser. Also wenn man sieht, was Elon Musk da gerade veranstaltet, und wenn man sieht, was in Italien veranstaltet wird, auch da eine rechtsradikale Regierung, eine faschistische, und so weiter und so weiter, dann frage ich mich, okay, wir sitzen jetzt hier in Europa und wir wollen gern Verbrenner aus, weil es vernünftig ist, aber immer mehr Seiten, rechte Seiten machen Druck, das eben nicht zu tun, obwohl ja wir einfach vor der Situation stehen, dass wir haben ja den Klimawandel, ob es den Rechtsradikalen gefällt und ob sie verleugnen oder nicht, wir haben den Klimawandel. Und wenn wir nichts tun, dann wird das ziemlich übel werden. Das sind die Waldbrände, die wir bisher hatten, einfach nur ein Vorspiel, und da sind die abschmelzenden Gletscher einfach nur ein kleines Vorspiel zu der Katastrophe, die dann noch kommt in den nächsten Jahren. Auch Hitzewellen und was weiß ich, waren alles nur ein Vorspiel, aber ein deutliches Zeichen dafür, dass wir eben das Problem haben, dass wir angehen müssen. Und ich habe die große Sorge, dass es eben ganz, ganz viele Menschen gibt. Und ich sehe das auch jetzt wieder bei der Nachbargemeinde Sulz. Ja, also ich wohne in Horb am Neckar, und in Sulz mussten die Menschen abstimmen, wollen wir Windräder, ja oder nein? Wollen wir Flächen zur Verfügung stellen, ja oder nein? Na, und sie haben mit Nein gestimmt. So. Also du siehst, Vernunft in der Bevölkerung ist gerade nicht so wahnsinnig weit verbreitet, ist so mein Eindruck. Jetzt könnte man natürlich sagen, was ist das für ein arrogantes Arschloch, der Brunel? Ja, wieso entscheidet der Brunel, ob die jetzt vernünftig sind oder nicht? Was erlaubt er sich? Ja, kann man natürlich so argumentieren. Das Problem ist, ich halte mich halt an die Wissenschaft, und ich halte mich an Fakten und Tatsachen und nicht an Meinungen oder, ne? Und das machen aber immer weniger Leute, ja. Also die Wissenschaft wird gerade in den USA abgeschafft, ja. Also die machen reihenweise Institute zu, setzen Wissenschaftler unter Druck. Es wird nichts mehr veröffentlicht zum Thema Klima, ja. Die Bauern gehen schon auf die Barrikaden, weil sie die Klimadaten nicht mehr bekommen. Und so weiter und so weiter. Also Vernunft scheint im Moment nicht das ausschlagende Argument zu sein, denn wenn wir vernünftig werden, müssen wir sagen, also Verbrenner aus nicht erst 2035, sondern vielleicht schon 5 Jahre früher. Ich habe eigentlich immer gedacht, so für mich ist eigentlich wurscht, wann sie das tatsächlich machen, weil das wird viel schneller gehen, weil einfach die Leute irgendwann merken, hey, Elektroautos, viel geiler, da braucht man gar kein Verbot, die kaufen das einfach nicht mehr, den alten Scheiß. Ja, inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Ich fordere ja, also der Wahlkampf ist ja vorbei, aber ich fordere gerne mindest nicht Lohn, sondern Hirn für alle. dass wir so eine grundsätzliche allgemeine Diskussion führen auf argumentativer Basis, das wäre mir schon ganz recht. Und was ich mir tatsächlich auch wünschen würde, ist, dass wir tatsächlich alle die Leute, die gerne mal das Gegenteil behaupten, einladen. Ich hatte das mal mit einem Ratskollegen, also wir waren in einer schwarz-grünen Konstellation damals und ich war mit ihm eigentlich gut, bis er dann, also er stammt aus der CDU oder stammte aus der CDU und hat dann gesagt, ja, sein sauberer Diesel hin und her, den würde er jetzt gerne mal hier in die Mensa fahren, wo wir gerade tagten, und dann würde er den Motor laufen lassen. Ich sage, das kannst du gerne machen. War ziemlich entspannt mit der Aussage. Ich sage, dann stelle ich mein Elektroauto daneben, aber in einen anderen Raum, und dann kannst du mal gucken, wenn wir beide Motoren laufen lassen, wo sich die Leute versammeln und wer danach noch rauskommt. So, und die Diskussion war sofort beendet. Skurrilerweise war er auch noch Servicepartner von MAN und muss jetzt Elektro-Trucks verkaufen. Okay, also da dreht sich dann irgendwann auch mal was. Ja. Manche erwischt er halt früher, manche später. Irgendwann habe ich gesagt, kriegen wir sie alle, und die letzten kriegen wir einfach immer mit Verboten. So, die ersten fahren elektrisch, weil sie oder haben Innovationen, weil sie besonders cool sind. Die nächsten sagen, okay, ja, finde ich auch ganz geil, was mein Nachbar da macht. So, aber zum Schluss, die letzten kriegst du nur dann gestoppt, wenn du tatsächlich Verbote aussprichst.
Ich glaube nicht, dass man die mit verboten bekommt. Ich erinnere mich an unsere Sendung, die wir hatten mit der Psychologin. Die hat das, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Weil unsere Frage war ja immer gleich, wieso kann man die Menschen nicht bewegen, wenn man sie rational nicht bewegen kann? Wenn du die Fakten aufzählst, ich kenne das aus meinem unmittelbaren Umfeld, du zählst die Fakten aus und sagst, glaube ich nicht. Ne? Glaube ich nicht dran, dass ich das durchsetze, nicht grundsätzlich an das Elektroauto, glaube ich nicht. Die Psychologin hatte das damals gesagt, ihr erinnert euch vielleicht, die Menschen neigen dazu, dass wenn sie sich umstellen wollen oder müssen, dann braucht man ein sogenanntes Belohnungsprinzip. Die müssen sehen, dass das irgendeine Aussicht hat, für die irgendwas Gewinnbringendes. Und das muss man wieder koppeln. Entweder mit einer neuen Emotion, ne, wie diese Produkte. Apple ist verbunden mit einer gewissen Wertigkeit, mit einem Namen. Tesla war es mal, haben wir ja schon lange jetzt diskutiert. Und andere Produkte auch. Die, wie gesagt, wenn so ein Name Made in Germany, was mal so ein Qualitätsurteil war, ne, wo irgendwo sich eine Stimmung, eine gewisse Emotion breit macht, dass man sofort mit einem Produkt wieder sich verbunden fühlt. Und wenn das nicht gemacht wird, dann werden Verbote weniger bringen. Die werden natürlich schlussendlich dazu überleiten, zu sagen, du kannst das nicht mehr fahren. Aber Julia, wenn ich in meinen Recherchen schon sehe, dann erledigt sich ja vieles von selbst. 820 Jet-Tankstellen sind doch verkauft. Die laufen auch schon über einen Investor, der gesagt hat, mit Tankstellen kannst du überhaupt keinen Gewinn mehr machen. Die macht man mit diesem Brötchen- und Getränkeverkauf. Was machen die jetzt? Hat er jetzt schon gesagt, von Philipp 66, die haben das ja verkauft an den Investor XY, ich kenne den Namen jetzt nicht mehr, da hat er direkt gesagt, da mache ich Shops raus, da mache ich kleine Rewe to go raus. Ja, dann stelle ich Ladesäulen da auf. Total hat 1200 Tankstellen verkauft. So, die Bundesregierung hat ausgeschrieben, dass sie jetzt ab einer bestimmten Größe von einem Tankstellennetz, das weißt du ja wahrscheinlich besser als ich, irgendwann in einer Kooperation mindestens eine Ladestelle aufstellt. Wenn die Fläche bei denen zu klein ist, dann dürfen die eine Kooperation mit einem Handelspartner wie Rewe oder einem Discounter machen und stellen das auf deren Gebiet auf. Auch so ein Fakt. Dann liest man, die Elektroladestellen an den Autobahnen entlang sind jetzt ausgeschrieben, das wird jetzt aufgebaut. Also das geht doch indirekt. Aber trotzdem, für die kritische Masse, die wir immer noch im Großteil haben, braucht man sowas, so ein Zug-Argument, dass die sehen, das hat einen Sinn. Ne? Mit dem Elektroauto muss irgendeine Verbindung stehen.
Du hast gerade zwei Sachen angesprochen. Du hast nämlich einmal das Belohnungssystem angesprochen und du hast auf der anderen Seite, wenn du eine Tankstelle ab Größe XY hast, dann musst du. So, du hast zwei Sachen angesprochen und hast dir und mir recht gegeben.
Ja, mach ich da gerne.
Ja, ist doch super. So, aber damit siehst du ja, dass Leute, die im Prinzip aus der alten Welt kommen, Gesetze brauchen. Also ich fand das neulich so spannend in Bangkok. Das hat jetzt erstmal nichts mit dem Thema Elektromobilität zu tun, sondern mit dem Thema Luft und Luftreinhaltung. Die haben in Bangkok ein arges Problem plötzlich gehabt, weil Wetterlage irgendwie noch schwierig zu den normalen Problemen. Und dann haben sie gesagt, okay, alles, was an ÖPNV fährt, fährt heute. Alles, was es kostet, wird gestrichen. Und kein Verbrenner darf mehr fahren, weil wir haben heute aktuell akut das Problem. So, das heißt, sie haben sofort umgestellt, sie haben alles gedreht, ja, wie war das bei 180 Grad? So, wir haben einmal komplett gedreht und haben mit ganz schnellen Maßnahmen versucht, Dinge zu lösen. Und wenn wir das Thema von Ärzten hören, wenn wir das Thema von anderen Verbänden hören, ja, dass Stadt Hameln wird ja jetzt auch gerade verklagt vom, von der Deutschen Umwelthilfe, weil sie angeblich keinen Lärmemissionsplan haben. Den habe ich 2018 mit entschieden. So, also das weiß ich, dass es da schon was gab, dass die Aktualisierung jetzt hinterherhakt aus verschiedenen Gründen. Alles klar. So, aber ich habe einen bestehenden, der aus 2018 ist. Alles klar, ein bisschen alt. Aber zumindest habe ich mich schon mal irgendwie mit der Thematik befasst. Und das sind halt Punkte, dass dann Dinge da reingeschrieben werden, egal ob das jetzt EU ist oder Kommune oder Bund oder wer auch immer da jetzt zuständig ist. Die haben alle ihre Vorgaben, nämlich die brechen das aus der EU runter, bis auf die Gemeinde runter, bis auf den letzten Bürger runter. und müssen das einfach umsetzen. Und selbst wenn jetzt die EU sagt, ach naja, mit den CO2-Werten, naja, warten wir vielleicht nochmal 2 Jahre oder 3 Jahre. Die Kommunen und alle anderen sind doch schon auf dem Weg, ja, weil sie sich einfach schon in der Massivität damit beschäftigt haben, weil sie es mussten. So, und den Zug stoppst du doch jetzt gerade nicht. Da sind doch genug Leute dabei, die das beruflich machen, die dafür eingestellt sind, die das umsetzen, die Fachplaner und alle, die da dran sind, die machen doch schon. Und ob der Letzte noch seinen Verbrenner dann kauft oder nicht und noch zugelassen kriegt oder nicht.
Ja, so gut. Ja.
Ne? Genau, so. Aber die Maschinerie, die wichtige, ist doch im Gang, weil die Gesetzgebungen einfach schon laufen und doch schon unterwegs sind.
Ich glaube auch nicht, dass Verbote der richtige Weg ist. Ich glaube aber auch, dass an bestimmten Stellen Verbote der richtige Weg sind. Zu sagen, okay, liebe Automobilindustrie, bis 2035 könnt ihr eure Verbrenner verkaufen, danach nicht mehr, ist ein wichtiges Signal an die Automobilindustrie, damit die einfach planen kann, damit die einfach wissen, woran sie sind. So, das ist der eine Punkt. Jetzt kommt die Bevölkerung, die muss man natürlich auch ins Boot holen. Wie holt man die ins Boot? Naja, man kann ja einfach mal gucken, wie das in der Vergangenheit war, wenn etwas reduziert werden sollte und stattdessen etwas anderes gefördert werden sollte. Nehmen wir das Thema Zigaretten. Was hat man gemacht? Man hat die Zigaretten teurer gemacht in manchen Ländern und dann gingen die Raucherzahlen massivst zurück. Sie wurden nicht verboten, die Zigaretten, sie wurden einfach schweineteuer gemacht und dann kaufen die Leute sich das Zeugs nicht mehr. Umgesetzt auf das Auto kann man einfach sagen, okay, die Benzinpreise steigen halt von Jahr zu Jahr. Das passiert ja auch schon. Wenn auch, wie ich finde, in zu viel zu kleinem Maße, aber es passiert. Und wenn die Leute dann irgendwann merken, okay, wenn ich also 1 Kilometer fahre mit dem Auto, dann kostet es mich 1,50 Euro. Wenn ich mit dem Elektroauto fahre, dann kostet es mich 20 Cent. Dann hast du ja auch dieses Belohnungsding dabei, ja, weil die Leute sagen, wow, jetzt fahre ich für 20 Cent pro Kilometer statt für 1,50 Euro, yay, ich bin glücklich und dann machen die das auch. Ich glaube, den Geldbeutel kann man die Leute bekommen und wenn man das dann noch fördert vom Staat aus in verschiedenen Bereichen, sei es, dass man den Strom günstiger macht an den Ladesäulen, sei es, dass man die Autos günstiger macht durch irgendwelche staatlichen Zuschüsse und so weiter und so weiter, ich glaube, dann kommen wir auch auf den richtigen Weg. Und dann ist natürlich so, das ist ganz besonders in Deutschland, glaube ich, dass wir eben eine Automobilindustrie haben einerseits und andererseits, dass wir ein sehr emotionales Verhältnis zu dem Auto haben. Ja, es soll halt brumm brumm machen, aber wir wissen auch, wir haben zum Beispiel Uwe Kröger gesehen, ja, der ja auch aus der Verbrenner-Dings herkommt. Ja, also wenn einer dann er hat ja dann gemerkt, wow, das ist ja viel geiler, elektrisch zu fahren aus den verschiedensten Gründen, das mache ich weiter und das hat ja funktioniert und Ich bin aber trotz alledem, weil das Ganze muss ja politisch flankiert werden, das muss ja auch umgesetzt werden, das Verbot muss umgesetzt werden für 2035 oder wann auch immer. Und da mache ich mir einfach die Sorgen, dass eben immer mehr Politiker, wenn man sie so überhaupt noch so bezeichnen kann, also aus dem rechtsradikalen Umfeld da aufschlagen und da dagegen sind. Und dann eben auch noch so Parteien wie die CDU vor sich hertreiben und die dazu bringen, so einen Scheiß zu veranstalten, wie sie ja jetzt schon machen. Aber jetzt werde ich schon wieder politisch, will ich eigentlich gar nicht.
Aber das ist ja ein politisches Thema.
Ja, es ist ein politisches Thema, klar. Aber Fakt ist, glaube ich, nach wie vor, es gibt einfach ja wirtschaftliche Gründe zu sagen, wir müssen umsteigen auf die Elektromobilität. Ein Grund, ein wichtiger Grund ist eben, dass zum Beispiel China entschieden hat, wir werden umsteigen auf Elektro und Punkt. Und wenn ihr eure Autos bei uns verkaufen wollt, dann müsst ihr halt elektrische Autos bei uns verkaufen. Sonst verkauft ihr hier einfach nichts mehr, gar nichts mehr.
So. Wie ich das gerade mit dem Beispiel hatte, mit den Umweltfolgen.
Genau.
Ja, also wir gehen in dem Thema Mobilität von Emissionen aus. Wir haben überall Energie drin, ob das Wasserstoff ist, ob das Diesel, Benzin oder Elektro oder Strom ist, vollkommen Wumpe. So, und jetzt muss man einfach mal überlegen, dem Bürger geht es an den, ich sag mal, an den Geldbeutel, aber was haben wir denn trotzdem noch? Also wir haben die Emissionen, die einfach auch direkte Kosten für unsere Gesellschaft sind. Wenn wir im Prinzip immer wieder die Autos weiterfahren lassen mit den Verbrennungsmotoren, dann kassieren doch die Ölmultis schön weiter. So, es gibt keine Möglichkeit sozusagen über diese Sektorenziele, ne? Die FDP hat sich da ja schön breit gemacht irgendwie auch mal zu sagen, okay, wir machen alle irgendwie mit bei dieser Maßnahme, aber in Summe müssen wir ja eigentlich nur gut werden, den Verkehrssektor können wir rausnehmen. Hey, warum? Ihr emittiert doch das meiste neben den Heizungen. Ja, also warum nehme ich euch raus? So, und das ist auch so ein Thema, was ich aber auch sehe, ist natürlich, dass wir ganz massiv die CO2-Ziele kaputt machen in Deutschland, dass wir über dem Ausstoß liegen sozusagen, dann Strafzahlungen kriegen.
Ja, und dann wird es teuer.
So, wo wir, genau, dann wird es richtig teuer. Absolut. Egal, ob das jetzt bei einem Auto ist, ob das bei einem Energiebedarf ist, den ich irgendwo anders für verwende. Also ich kann ja auch Öl und Gas für andere Dinge nehmen, für Produkte produzieren oder was auch immer. So, und das sind halt sofortige Maßnahmen, die dazu auch führen, dass irgendwelche anderen Produkte teurer werden. Und wenn ich überlege, dass ich dann irgendwie noch Emissionszertifikate kaufen muss. Also das habe ich gestern erst gerade an der Handwerkskammer in Hannover Leuten beigebracht. Die haben einfach mal ausgerechnet, was kostet ihr Hybrid, was kostet ihr Verbrenner, was kostet das E-Auto, wenn der CO2-Preis heute bei 71 Tonnen liegt. 71 Euro pro Tonne, so.
Euro pro Tonne.
Und der steigt, ja, Euro pro Tonne, danke. Und der steigt, das ist ja beschlossen, ne? Das ist ja Fakt. So, und dann, ja, das sind doch nur so und so viel, das ist doch gar nicht so viel. Ja, das sind hier für den Wagen, für den, was war das, ein Ford Custom war das, glaube ich, Verbrenner, 8-Sitzer, waren es in dem Fall 180 Euro, die ich bei 10.000 Kilometern mehr einfach mitbringe. So, und das ist ein Fakt, das ist nochmal eine Kfz-Steuer, die oben drauf kommt.
Ja.
Wenn es so rechnet.
Das ist in den Köpfen nicht drin. Es ist einfach nicht drin. Ich habe zuletzt noch so einen Beitrag von einem Leser gelesen. Das war ganz interessant, dass er gesagt hat, dann fahren die diese schweren Protzkarren da Elektro, ne? Der spricht jetzt von diesen SUVs. Und ich wünsche mir wieder den 3-Liter Lupo.
Wenn man genau, diese Autobild war das ein Leserbrief.
Ja, kann sein, wie gesagt.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ja.
Es war Autobild, witzig
und Leserbrief.
Dann habe ich direkt überlegt, Moment mal, 3-Liter Lupo, ja, rechnen wir das doch mal mit dem Äquivalent von 10, ne, so über den Daumen. Diesel hat zwar einen etwas anderen Wert wie Benzin, ist klar, aber sagen wir mal rund 10. Ne, dann wissen wir doch, wenn wir unsere Kilowattstunden umrechnen, und die sind doch alle über 2 Tonnen, die Dinger mittlerweile. Ne, nehmen wir mal einen SUV, der 25 oder von mir 27 Kilowattstunden braucht, dann wäre der bei 2,7 Liter und weit unter dem, immer noch unter dem Lupo. Ne, und das ist den Leuten nicht klar. Und deshalb weiß man nicht, worüber man redet, und wir kommen dann wieder auf diesen Punkt, den du angesprochen hast, Julia, zu sagen, über was reden wir? Da reden Experten, und es reden immer noch Leute mit Thekenweisheiten, und diese Leute, die reden ja nicht synchron, die aber können nicht zusammenkommen.
Wolfgang, das ist doch genau der Punkt. Ja, also das, was du gerade angesprochen hast, das habe ich auch gelesen, es war ein Leserbrief in der Autobild. Nicht ganz vorne, sondern im hinteren Bereich. So.
Das ist ja im hinteren Teil, genau.
Genau, so. Und da stand eben dieser Leserbrief, wo einer gesagt hat, ich finde es unmöglich, dass die Autos so wahnsinnig schwer geworden sind. Wo ist denn das 3-Liter-Auto wie der Lupo damals? So. Oder der Audi A3 oder, ne? So.
A2.
Oder A2, ja. Genau. Und wo ist denn das? So. Und da würde ich mir dann wünschen, dass dann eben die Autobild dann auch da, klar, das ist ein Leserbrief, aber auf einen Leserbrief kann man ja reagieren. Das steht jetzt da in der Autobild und Tausende, Hunderttausende lesen das und sagen, ja klar, was soll der Scheiß mit diesen unglaublich schweren Autos? Gerade die Batterieautos sind natürlich schwerer. Und da wird aber nicht erklärt, dass dieses Batterieauto halt nicht 3 Liter verbraucht, sondern nicht mal 2. Das wird einfach nicht erklärt. Ja, das steht dann da nirgends. Und das ist das, was ärgerlich ist an der ganzen Geschichte, weil dann drucke ich doch so einen Leserbrief, der schlicht falsch ist. Ja, also dann drucke ich den doch nicht ab, weil er ist ja schlicht falsch. Oder aber, wenn ich ihn abdrucke, dann muss ich doch dafür sorgen, dass das eingeordnet wird von einem Experten. Muss ja nicht ich sein oder du, sondern von einem Experten. Aber das wird nicht eingeordnet. Das steht dann da und fertig.
Bei Leserbriefen wird es aber grundsätzlich nicht eingeordnet.
Naja, ich habe auch schon Kommentare gelesen zu einem Leserbrief. Das geht schon. Das kann man schon machen. Schon,
wird aber selten gemacht. Ja. Also das, was viel besser wäre, wenn man im Prinzip den Leuten erklärt, was sie eigentlich mit dem Weiterfahren ihrer Verbrenner, egal welcher Größe, emittieren. So, wenn ich einfach sage, so fahrt euer Verbrenner weiter und dann emittiert er so und so viel bis 2030 weiter. Oder wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Energieaufwand, mit den Transportkosten für Förderung, Raffinerie und keine Ahnung was. So, wie viel kostet uns das pro Gesellschaft eigentlich, pro emittierter Tonne CO2? Ja, Folgekosten und so weiter, Beseitigung des Klimawandels. Und wenn man mal so eine Summe hört, also ich habe das ja beim Verband, wie heißt der, BBNM, mal gelesen, die haben mal gerechnet und haben gesagt, dass allein diese Verschiebung 910 Millionen Euro alle Bürger zu tragen haben, wenn sich das einfach verschiebt. Ja, das ist Geld, was ich für andere Dinge wirklich sinnvoller ausgeben kann, als das auszusitzen, jetzt mal wirklich mich an das, was beschlossen ist, zu halten.
Der Punkt ist für mich, das Gewicht spielt bei einem Elektroauto fast keine Rolle. Ja, also natürlich spielt es eine Rolle, weil natürlich der Reibungswiderstand des Reifens größer wird. Aber dadurch, ja, der Abrieb größer wird, klar. Aber durch die Rekuperation eben das nicht vollständig, aber fast vollständig ausgeglichen wird. BMW hat ja Lehrgeld bezahlt, als sie ihren i3 gebaut haben. Ja, die haben ja damals gesagt, wir müssen den möglichst leicht machen, weil wir haben ja nicht viel Batterie, deswegen müssen wir den leicht machen. Und dann haben sie Materialien benutzt, die wahnsinnig teuer waren, was das Auto wahnsinnig verteuert hat. Hätten sie das Auto aus Stahl gebaut, hätten sie es deutlich billiger anbieten können und das wäre genauso effizient gewesen. Die haben das Lehrgeld bezahlt, daraus haben wir alle gelernt. Und jetzt, ja, also fast 10 Jahre später, diskutieren die Leute immer noch über das Gewicht des Autos. Immer noch, weil sie auch einen Platz dafür bekommen. Warum entscheidet sich die Autobild, so einen Leserbrief abzudrucken, obwohl die Experten bei Autobild ganz genau wissen, dass das Quatsch ist. Aber sie drucken es trotzdem. Und das ist das Problem. Wenn ein
Konzern hintersteht, KKK hat sich eingekauft. Ne? Und das war auch ganz interessant, wenn man diese Recherche über diesen Riesenkonzern geht, den kann man das natürlich nicht auf den Punkt nachweisen, das ist klar. Aber der hat sich in diesen Springer Verlag, und da hört die Bild ja zu, hat sich eingekauft. Der betreibt ja komischerweise natürlich beides. Und der macht mit beiden Dingen Geld. Aber womit wird im Moment das meiste Geld gemacht? Immer noch mit Öl. Ja? Absolut. Und dann bleiben die natürlich immer schön am Ball und forcieren in eine bestimmte Richtung die Dinge.
Um mal eine Zahl zu nennen, die fossilen Energiekonzerne sind mit ca. 1,8 Milliarden Euro dabei, profitieren davon, weil sie die Verbraucher verunsichern. Und das ist eine Zahl, da lohnt es sich doch einfach mal ein paar Überschriften zu schreiben, einfach mal ein bisschen so diese alten Studien zu zitieren und die Leute doch einfach wieder nervös zu machen und jetzt auch zu sagen, so, und wir müssen jetzt nochmal, weil die EU gerade wackelt oder irgendwie Deutschland ein bisschen nach rechts rückt und da andere Leute kommen irgendwie, die pro Verbrenner sind, da irgendwie nochmal mit ins Boot zu holen und da noch was zu drehen, ja, ist doch super. Also, ich meine, die feuern sie doch gerade an, dass wir aber 17 Milliarden, und das ist deutlich mehr, dafür zahlen müssen als EU-Bürger, ökologische Schäden, die dadurch entstehen, zu beseitigen. Da packe ich mir doch an den Kopf, das sind zwei Zahlen, ja, Faktor 10, wo ich dann einfach überlege, wem dient diese Verunsicherung, wer treibt im Prinzip den Klimawandel voran. Und dass man im Prinzip auch wie bei einem Rauchen, das hast du ja eben auch erwähnt, nicht sagt, wir machen den Sprit teurer, alles gut und schön, aber dass man eben auch sagt, was kostet eigentlich unseren Staat das Konsumieren von Nikotin? So, und das gegenzurechnen und zu sagen, okay, dann muss die Schachtel Zigaretten nicht 10 Euro kosten, sondern dann muss sie 40, 50, 60 Euro kosten, keine Ahnung, um das ins Verhältnis zu setzen, damit ich das Geld wieder reinnehme, was ich dann zielgerichtet dafür ausgebe, dass ich eben, keine Ahnung, irgendwelche Krebsbehandlungen, irgendwelche, weiß ich nicht, Herzinfarkte, höhere Sterblichkeit und so weiter zu kompensieren, zu bezahlen. Aber das traut sich doch keiner mal, diese Verbindung zu schaffen, den Wert auszurechnen, kann man ja ausrechnen, und dann so ehrlich zu sein, ja, wenn du rauchst dann, oder wenn du einen Verbrenner fährst, dann kostet dich das so und so und das musst du halt auch bezahlen.
Das wäre eigentlich der Job von Politikern, und die trauen sich das halt nicht, weil sie halt nicht abgewählt werden wollen. Wer mitreden möchte bei uns, der kann das gerne tun, indem er uns einfach eine E-Mail schreibt.
Schreib uns eine Mail, hab keine Angst, hau in die Tasten, zögere nicht. Es ist ganz easy, schreibe einfach an redaktion@die-movation.de.
So sieht's aus. redaktion@e-movotion.de. Einfach schreiben, wir lesen alles und vielleicht lesen wir es auch in unserer Sendung vor. Das war's in dieser Woche von uns, für euch. Julia Maulhardt, Wolfgang Paul, ich bin Jerome Brunel. Dankeschön fürs Zuhören, empfehlt uns gerne weiter und wir hören uns in einer Woche mit neuen, schönen Themen. Tschüss, ihr zwei, bye bye.
Tschüss.